Pfingsten. Heute ist Pfingsten und wir kennen ja alle, wir wissen eigentlich alle, soweit ich das hier überblicke, glaube ich, dass alle soweit wissen, was an Pfingsten passiert ist. Wir haben es ja gerade gehört, da ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen. Und mein Thema heute ist tatsächlich gar nicht so das Ereignis des Kommens des Heiligen Geistes vor 2000 Jahren, sondern vielmehr der Heilige Geist. Mein Thema ist 2. Timotheus 1, Vers 17. Da sagt Paulus zu Timotheus, das ist so sein Jünger gewesen oder jemand, der, also Paulus war wohl der Mentor von Timotheus, und da sagt er zu ihm: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Finde ich total gut. Ich finde es richtig gut, weil Kraft, Liebe und das letzte Wort Zucht ist ja sehr ungewöhnlich. Da muss ich kurz schon mal was vorwegnehmen. Wir können auch Selbstbeherrschung, Besonnenheit dazu sagen. Es gibt tatsächlich viele Bibelübersetzungen, die tatsächlich viele Worte an dieser Stelle nehmen. Man weiß immer nicht genau, was soll man da jetzt eigentlich glauben. Gehe ich später noch genauer drauf ein. Ich sage nicht so gerne Zucht. Das ist mir so ungeläufig, das Wort. Reden wir von Besonnenheit, ja? Heute. Genau. Also wir können im Alltag davon ausgehen, dass Gottes Geist mit uns ist, weil wir haben schon oft in der Bibel die Verheißung gehabt, wir haben es hier schon oft gehört, dass der Heilige Geist immer mit uns ist, dass Gott immer mit uns ist. Und ich glaube auch, Jesus sagte ja, der Geist muss kommen, also ich gehe weg. Und da waren die Jünger erstmal ganz enttäuscht, damit der Geist kommen kann. Und die Logik dahinter ist ganz offensichtlich. Jesus als Mensch würde immer an Raum und Zeit irgendwie gebunden sein. Er würde nicht hier und gleichzeitig in Kalifornien predigen. Er wäre, ne? Klar, muss ich nicht erörtern. Der Heilige Geist ist immer bei uns. So, und das finde ich faszinierend. Ich finde es so faszinierend, dass Gott nicht ein Gott von Sonntag ist, nicht ein Gott nur von Pfingsten ist, wo wir heute hier ihn anbeten. Und das ist natürlich wunderbar. Wir nehmen so viel mit und tanken auf, aber morgen ist er auch noch da und übermorgen auch und Mittwoch schon wieder. Und da haben wir Kraft, Liebe und Besonnenheit mit uns. Und darüber möchte ich gerne reden. Was ist Kraft, Liebe und Besonnenheit? Kurz vorweg, auf die Furchtsamkeit gehe ich heute nicht viel ein, aber das Wort, das da genutzt wird, ist Furchtsamkeit, Feigheit, Mutlosigkeit so ungefähr. Und wir wissen, dass Gott die pure Liebe ist. Und die Bibel sagt, die Liebe, da, wo die Liebe ist, da ist keine Furcht. Und die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Erstmal müssen wir uns mit der Furcht überhaupt nicht beschäftigen, weil wenn Gott mit uns ist, ist die Liebe Gottes mit uns und die Furcht verschwindet. Gegen Furcht müssen wir, können wir, wenn wir merken, wir haben es, wir erleben sie, dann sagt die Bibel, alles klar, dann sind wir in dem Punkt noch nicht vollkommen, aber dann können wir den Heiligen Geist anrufen. Weil dann ist Kraft, Liebe und Besonnenheit mit uns. Und warum die gut sind für uns, darum geht es jetzt. So, Punkt 1, die Kraft. Wie sieht die Kraft Gottes auf Menschen aus und wofür gibt es die? So, das eine ist erstmal, was die Bibel jetzt sagt. Gottes Kraft gibt uns Menschen die Kraft, so Gottes Geist gibt uns die Kraft, sündhaftes Verhalten zu tadeln. Das steht tatsächlich in der Bibel. Micha 3, Vers 8 aus dem Alten Testament sagt: Micha, ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geist des Herrn, mit Recht und Stärke. Um Jakob sein, also Jakob ist damit Israel gemeint, seine Übertretungen zu verkünden und Israel seine Sünde. Also hier geht es darum, dass Micha den Auftrag hat, dem Volk zu sagen, wo es falsch läuft. Und Gott ist dann, also Gott ist da verurteilend in Bezug auf die Sünde, aber den Menschen hat er immer im Blick und will ihn retten. Er will, dass der Mensch, so viel wissen wir mittlerweile aus der Bibel, dass der Mensch zur Umkehr kommen kann. Dafür muss er aber, um eine Reife und vollkommen eigenständige, starke, authentische Entscheidung zu treffen, muss er selber verstehen, dass das, was er da tut, falsch ist. Und deswegen hat Gott die Gnade, uns den Geist, seinen Geist zu geben, der uns die Kraft gibt, sündhaftes Verhalten zu tadeln und dann umkehren zu können. Gottes, die geistliche Kraft ist viel, viel stärker als physische Kraft. Das steht in Sacharja 4, da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Also Zerubabel war ein König. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher, wird es geschehen. Ja, nicht durch Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist. Wir kennen viele, viele Beispiele aus der Bibel. Jeder von uns, der die Bibel schon mal gelesen hat, kennt die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, von Elia, von Elisa, von David und Goliath, von Gideon, Schadrach, Mesach und Abednego, Mose, die ganzen Männer der Bibel, von denen da steht, der Geist Gottes war auf ihnen. Oh, sehr gut. Der Geist Gottes war auf ihnen und dadurch haben sie dann gelebt und gewirkt und haben Königreiche bezwungen, so steht es da geschrieben. Ne? Also physische Kraft ist nichts im Vergleich zu Gottes Kraft. Wir kennen das Beispiel aus 2. Chronik, wo der König, wo Israel bedroht wird von drei Völkern, von Königen, die Israel angreifen wollen und die beten und sagen, Gott, was soll man machen? Und dann sagt Gott ihnen, betet mich an, geht auf sie zu, stellt die Lobpreiser in die erste Reihe, das ist ja auch sehr ungewöhnlich, jeder wird normalerweise die Leute mit dem Bogen schützen oder so, oder jemanden mit dem Schwert nehmen, aber die stellen die Lobpreiser in die erste Reihe, beten Gott an und Gott schafft Verwirrung unter diesen Völkern und die machen sich gegenseitig platt. Und das Einzige, was Israel noch zu tun hat, ist die Beute einzusammeln. Viel, viel stärker als physische Kraft ist Gottes geistliche Kraft, die mit uns ist. Jesus ist das beste Beispiel für Kraft. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück, als der aus der Wüste kam, nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Steht in Lukas 4. Die Kraft Gottes wird begleitet durch die Geistestaufe. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, entsteht in Apostelgeschichte 1. Da geht es dann genau um in Apostelgeschichte 1 und Apostelgeschichte 2 um Pfingsten. Da geht es darum, dass der Heilige Geist auf die Erde kommt und zu uns Menschen kommt und dann sagt, ich glaube, Petrus ist das, der an der Stelle redet und sagt, ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe. Die Kraft Gottes befähigt Menschen, mit Vollmacht zu reden. Auch wieder Apostelgeschichte. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Und die Kraft Gottes erfüllt das Leben mit heilsamen Kräften. Auch wieder Apostelgeschichte, da sehen wir ganz viel über die Kraft Gottes. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar seine Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu dem Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Und vieles mehr. Wir lesen im Alten Testament, dass Kaleb mit 80 sagt, Kaleb ist der zweite von den, Kaleb und Josua, ja, die sind, da sind ja die Spione quasi ausgesandt worden nach Kanaan und sollten gucken, wie ist das Land aufgebaut, das wir erobern wollen. Und die kommen alle zurück und waren alle voller Angst und sagten nein, die waren voller Furcht, ja. Die waren voller Furcht und sagten nein, das können wir nicht einnehmen, wir sind verloren, da kommen wir nicht gegen an. Und Kaleb und Josua sagten, doch auf jeden Fall, weil Gott mit uns ist. Und das ist wieder der Punkt, weil Gott mit uns ist, können wir das Land einnehmen. So, und Kaleb später dann geht es wieder darum, dass irgendwie in Kampf gezogen wird und Kaleb sagt, mit 80 Jahren mittlerweile, ich habe noch die Kraft wie mit 40 auszuziehen in den Kampf. Das ist stark, das ist wirklich stark. In der Bibel steht, dass Gott uns durch seinen Geist Kraft gibt und wir aufsteigen wie die jungen Adler. Ich habe mein Onkel Ernst Fischer, den kennen viele von euch, der kann gute Geschichten erzählen und der hat uns immer eine Geschichte erzählt, die ist mir echt oft in Erinnerung geblieben. Und jetzt, wo ich an die Kraft Gottes dachte, yo, da wirkte die Kraft Gottes, da erzählte er von einem Missionar in Südamerika, meine ich, irgendwie im Dschungel, der zu den Eingeborenen da ging und da die Giftpfeile benutzten, um zu schießen und ziemlich hart drauf waren. Und er ist dann dahin und wollte das Evangelium dem bringen und erzählte ihnen, aber die ärgerten sich mehr und mehr darüber. Und irgendwann kam es dann zu der Eskalation letztendlich. Ja? Und er stand irgendwie, ich weiß nicht, ob er auf dem Hügel stand, irgendwie stand er ein bisschen weiter weg von ihnen, wollte ihnen das Evangelium bringen. Und dann fingen die an, auf ihn zu schießen. Der erste nahm Pfeil, vergiftete Pfeile, und schoss ihn genau in die Brust. Und was macht der Mann? Der zieht den Pfeil raus, bricht ihn durch und schmeißt ihn auf den Boden. Und das geht 50 weitere Male so, immer weiter und immer weiter. Und der zieht den jedes Mal raus, zerbricht den, als wenn nichts wäre, und schmeißt ihn auf den Boden und weiter und weiter. So um die 50 Pfeile hat der Mann abgekriegt. Der erste hätte schon gereicht. Ja? Und dann ist er irgendwann doch gestorben. Aber dieser Volksstamm, die haben gemerkt, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Und letztendlich war das Opfer dieses Mannes das, was dann diesen Volksstamm dazu brachte, Gott anzubeten und zu sagen, okay, Gott, da ist ein lebendiger Gott. Und das ist nicht möglich für jemanden mit menschlicher Kraft. Das ist Gottes physische Kraft, also Gottes geistliche Kraft, die über unsere physische Kraft wirkt. Sie ist wichtig, um unseren Auftrag erfüllen zu können. Wir haben ja hier einen Auftrag. Wir sind ja nicht einfach hier, um sonntags, so alle 7 Tage hierher zu kommen und anzubeten. Wenn das wäre, das wäre fad und irgendwie nicht sinnvoll. Und die Bibel sagt ganz, ganz klar, wir haben einen Auftrag. Wir sind hier, damit Menschen gerettet werden können. Und wie sollen wir diesen Auftrag erfüllen? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Vor allem da, mit Gottes Kraft, mit seinem Geist bei uns und ohne Furcht. Übrigens, dieser Bibelvers von Paulus an Timotheus, der steht genau in dem Kontext, dass Paulus sagt, du sollst Zeugnis abgeben. Und dann sagt er, du hast keinen Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Die Geistesgaben sind nicht ohne Gottes Geist möglich. Und es gibt sogar von Paulus eine Warnung im Neuen Testament, die mit Kraft zu tun hat. Ich lese euch das mal vor, steht in Timotheus 3, Vers 5. Da sagt Paulus, das aber sollst du wissen. Timotheus, also 2. Timotheus 3, Vers 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, den guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. In anderen Übersetzungen steht den äußeren Schein von Frömmigkeit. Deren Kraft aber verleugnen sie. Ja, wenn du mit Menschen zusammen bist, die Gottes Kraft verleugnen, dann sagt Paulus, so geht der Satz weiter, von solchen wende dich ab. Ja, Menschen, die eine Frömmigkeit leben, die eine Gottesfurcht leben, oder von Gottesfurcht reden, von einer Frömmigkeit reden und diese Dinge in ihrem Leben haben und Gottes Kraft aber verleugnen, da sagt Paulus ganz klar, wende dich ab. Jesus sagt selber, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und später dann in Markus 16, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Die Kraft Gottes ist ein wichtiger Hinweis, aber nicht Beweis für das tatsächliche Wirken Gottes. Ein Hinweis ist, ja, das kennen wir aus Indizienprozessen oder so, wo es keinen letztendlichen Beweis gibt, aber wo es verschiedene Hinweise darauf gibt, ist Gott gerade am Wirken oder nicht. Und die Kraft Gottes ist kein Beweis. Es gibt nämlich auch genau diese Bibelstellen, dass in Matthäus 7, dass Menschen zu Jesus kommen, also Jesus sagt, da werden Menschen zu mir kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben? Und er wird sagen, ich werde sie nicht kennen. Die kenne ich nicht. Also ein Beweis für Gottes Kraft ist es nicht, für Gottes Geist ist es nicht, aber ein Hinweis, ein wichtiger Hinweis. Und wenn dieser Hinweis nicht ist, dann müssen wir großes Fragezeichen dahinter stellen. Also, die Kraft Gottes ist durch den Geist auf jeden Fall mit seinen Jüngern, aber nicht alle, die Kraft haben, sind seine Jünger. Und hier wird's, das ist hakelig natürlich, da wird es wirklich schwierig für uns. Und mir geht es dann so, und ich hoffe, euch auch, also weil beides sind ja Wahrheiten der Bibel. Also wir können ja nicht sagen, das eine jetzt schieben wir voran und nur da hinterher, nur die Kraft Gottes, und das andere vernachlässigen wir. Beides hat Jesus gesagt, dass das so ist. Mit mir macht das das, dass ich denke, Mann, wie abhängig sind wir vom Geist Gottes. Wie sehr brauchen wir ihn. Also das Gefühl einfach, Mensch, wir sind wirklich klein. Wir sind wirklich klein, wenn wir ihn nicht haben. Und wir können hier sehen, wie groß Gott ist. Wir sind total hilflos, unseren Auftrag zu erfüllen, wenn er nicht mit uns ist. Wir brauchen ihn so sehr, selbst um hier zu unterscheiden. Wir müssen weg von uns und hin zu ihm schauen. Gut, er ist ein Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Jetzt geht es um Liebe. Wie sieht die Liebe Gottes in Menschen aus? Und da orientieren wir uns am besten am Original. Das ist Jesus. Jesus, der ist der Maßstab. Jesus hat gesagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, Vers 12. Die Liebe Gottes ist unveränderlich. In Johannes 13, wieder über Jesus steht es, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Die geistliche Liebe, die von Gott kommt, ist selbst aufopfernd. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde, sagt Jesus. Und in 1. Johannes schreibt, in 1. Johannes 3 schreibt er, der Johannes, darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und dann gibt es das hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13. Das ist, was Gottes Geist in uns bewirken möchte. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, schreibt Paulus, und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie erduldet alles. Ein Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, kennt ihr das Buch oder den Film Das Kreuz und die Messerhelden? Habt ihr das gesehen? Mit David Wilkerson und dem Pastor, der nach New York geht und unter den Straßengangs dann da, also seinen Auftrag hat, da unter die Straßengangs zu gehen und mit den Leuten zu reden. Und dann ist da Nicky Cruz, der eine Bandenführer. Und in dem Film ist das wirklich gut dargestellt, wie die dann aufeinandertreffen und David Wilkerson ganz, ganz ruhig mit ihm redet und ihm das Evangelium bringen will. Und Nicky Cruz droht ihm mit dem Messer und sagt ihm, dass er ihn zerschneiden würde in 1000 Stücke. Und das, was David Wilkerson sagt, ist wieder ohne Furcht. Ja? Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern da sehen wir es auch klar. Er sagt ohne Furcht und jedes Stück würde dich lieben. Das bewirkt die Liebe Gottes in uns. Die Liebe hört niemals auf. Die Liebe Gottes in uns durch den Geist gewirkt, ist ein Zeichen der Jüngerschaft. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, steht in Johannes 13, sagt Jesus. Nicht Erkenntnis, nicht Wunder, nicht Großzügigkeit, nicht Kraft wird da aufgezählt, sondern Jesus sagt, Liebe untereinander. Und es ist leider, wir alle wissen mittlerweile, und dass es tatsächlich auch unter Christen immer wieder vorkommt, dass man sich streitet um Erkenntnisse und auseinandergeht möglicherweise wegen verschiedener Erkenntnisse. Der eine hat dies begriffen und muss das jetzt durchsetzen. Aber wenn diese Erkenntnis nicht dazu führt, dass Liebe da ist, dann ist die Prioritäten sind da klar gesetzt von der Bibel. Das ist so ein bisschen wie bei den Pharisäern. Jesus sagte zu ihnen, das haben wir letzte Woche noch gehört, die spendeten selbst von ihren Gewürzen den Zehnten. Letzte oder vorletzte, ich weiß nicht, einer von euch hat es gesagt. Aber hatten keine Barmherzigkeit. Wir spülen das Kind mit dem Bade runter, ganz klar, wenn wir keine Liebe haben. Wenn wir das, unsere Pläne, wenn wir das, was wir meinen, was Gott gerade zu uns sagt, höher stellen als die Liebe zu unserem Nachbar. Es kann sein, dass Gott dir was sagt, definitiv. Und manchmal kann es auch sein, dass es dann Gegenwind gibt, aus den eigenen Reihen. Und was du dann brauchst, ist den Geist Gottes. Und das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Zur Besonnenheit kommen wir gleich noch. Der könnte in solchen Situationen gut helfen. Aber die Liebe ist erstmal ein klarer Orientierungspunkt, wo es lang geht. Und trotzdem gibt es natürlich, jetzt möchte ich noch mal so eine Spannung zeigen, trotzdem gibt es natürlich die Momente, wo einer plötzlich sagt, ich muss Gott aber mehr gehorchen als dem Menschen. Und das ist auch so. Das ist so, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und was ist, wenn dann so Konflikte entstehen unter Christen, die dann sagen, ja, ich muss jetzt aber irgendwie, Gott sagt mir, ich muss irgendwie nach da und dahin gehen. Und die anderen fühlen sich aber lieblos behandelt. Das ist so schwer. Dafür gibt es auch keine theologische Antwort. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich glaube, es braucht geistliche Reife in diesen Momenten. Es braucht den Geist Gottes in diesen Momenten auf beiden Seiten. Dass beide sagen, Gottes Geist, führe uns jetzt. Gib uns Liebe für mein Gegenüber. Und gib uns Besonnenheit, hier richtig zu handeln. Liebe versus Wahrheit, so scheint das oft. So oft, ne, haben wir schon gesessen und miteinander geredet. Vor allem erlebe ich das, wenn ich mit anderen Leuten aus der Band im Lobpreis, wenn wir zusammen sind, dass man so oft dieses Liebe versus Wahrheit so gefühlt gegeneinander stehen hat. Ja, aber wir müssen mal lieben, aber die Wahrheit sagt, und wir müssen aber lieben. So, und dann sagt einer, ja, ich muss aber jetzt mal sagen, das. Und der andere, ja, aber du liebst nicht. Versteht ihr, worauf es hinausläuft? Wir brauchen Gottes Geist. Wir sind so abhängig davon. Einmal mehr, wie klein sind wir, wenn wir ihn nicht haben? Wie hilflos sind wir, wenn wir ihn nicht haben? Es gibt immer wieder diese unauflösbaren Konflikte. Aber Römer 5 steht die Hoffnung, aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also, wir haben die Liebe Gottes, wir haben seine Führung, seine Weisung mit uns. Und ich glaube, also ich habe da auch dadurch Hoffnung, dass wir wirklich in der Gelassenheit gehen können. Dass wir in der Gelassenheit gehen können, auch wenn solche Situationen auf uns zukommen, wenn solche Konflikte da sind. Und in solchen Dingen, Situationen ist es immer ein guter Rat, kurz mal zum Beispiel diesen Vers vorzunehmen. Und der fängt ja an mit, dass keine Furcht, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat. Wenn du also in so einem Konflikt bist und Furchtsamkeit dein Antrieb ist, wenn Angst, Furcht dein Antrieb ist, diesen Konflikt weiterzuschüren, ist das vielleicht ein guter Moment nachzugeben. Punkt 3. Wie sieht Zucht aus oder Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Züchtigkeit, das sind so Worte, die genannt werden von der Bibel. Besonnenheit, gesunder Verstand, gesunder Menschenverstand, gesunder Menschenverstand tatsächlich nicht. gesunder Verstand. Richtiges Verständnis und geistlicher Verstand. Das sind so die Worte, die ich irgendwie in verschiedenen Bibelstudienunterlagen finden konnte. Gesunder Verstand. Da kamen Menschen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. In Markus 5 steht die Geschichte von einem Mann, der völlig irre durch die Gegend lief, Ketten zerriss und die Menschen haben ihn dann rausgejagt oder er lebte in so Höhlen. Und Jesus kommt dann und jagt die Geister aus, die ganzen Legionen. Die meisten von euch, also ich denke, ihr kennt die Geschichte, ja. Und Jesus kommt und jagt die Geister weg. Und dann kommen die Leute aus dem Dorf und stellen fest, er sitzt bekleidet, also sonst rannte er wohl mehr oder weniger nackt rum, vernünftig rum und sie fingen an, sich zu fürchten. Okay, dass die sich jetzt fürchteten, ist nicht Thema. War vielleicht auch eine angemessene Gottesfurcht, weiß ich nicht. Aber dieser Mann war vernünftig. Und das ist das Wort, das da tatsächlich vom Griechischen her benutzt wird. In Sprüche 12, Vers 1 steht, wer Zucht liebt, der wird klug. Wer aber Zurechtweisung hasst, der ist töricht. Widersprüche, wer Zucht verwirft, gerät in Armut und Schande. Wer aber auf Zurechtweisung achtet, kommt zu Ehren. Ingolf Elzel hat mal in einer Predigt gesagt, das fand ich sehr beeindruckend, dass er sagt, wir finden viel Weisheit, wir finden tatsächlich viel Verständnis und auch viel Schönheit durchaus in der Welt. Die sind da zu finden. Unser Wohlstand, in dem wir leben, beruht ganz, ganz groß, viel zu großen Teilen tatsächlich auf vernünftiges Denken, auf gesunden Verstand. Stellt euch vor, ein Mediziner, ein Chirurg wäre nicht gesunden Verstandes. Wir können sogar sagen, wahrscheinlich würde die Hälfte der Leute hier nicht sitzen, wenn wir heute 1820 hätten. 1820, so gibt es eine Statistik, sind noch, ich glaube, 48% oder 49% aller Kinder, die geboren wurden, erreichten das 5. Lebensjahr nicht. Ja? So hat gesunder Verstand, der Fortschritt in der Medizin hat dazu geführt, dass wir Leben haben, dass wir einander haben. Wir können jetzt einmal in der Mitte durchziehen und die Hälfte könnten wir abziehen. Gesunder Verstand ist etwas, was durch den Geist Gottes kommt. Dann steht dieses Wort Besonnenheit in Römer 12, Vers 3 im Gegensatz zu nicht höher zu denken von sich selbst oder übermütig und hochmütig zu sein. Da sagt Paulus, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei. Das habe ich in einer Übersetzung nur so gefunden, aber besonnen ist wohl das treffendste Wort. Nach dieser Woche muss ich das jetzt zugeben. So, dass er besonnen sei, wie Gott jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wir können hier also sehen, dass es, also über ein Maß des Glaubens zu sprechen, fällt mir tatsächlich schwer. Einfach deshalb, weil wir immer wieder ermutigt werden, zu glauben und auf Wasser zu gehen. Und das ist gut. Und dennoch gibt es hier diese warnende Bibelstelle von Paulus, der sagt, dass es irgendwie ein Maß des Glaubens zu geben scheint. Und da brauchen wir Besonnenheit. Wir brauchen Gottes Geist, dass er uns führt, dass er zu uns spricht und wir besonnen handeln. Selbst im Glauben sollen wir besonnen handeln und nicht einfach kopflos manche Dinge tun. Es gibt tatsächlich leider unschöne Beispiele von Leuten, die Glauben mit Übermut verwechselten. Demut und Weisheit gehen oft miteinander. Wenn wir die Sprüche lesen, sehen wir das so oft, dass wir, also da komme ich jetzt wegen, also Demut, ne, nicht höher zu denken von sich selbst oder übermütig oder hoch zu sein. Demut und Weisheit steht in Sprüchen ganz oft beieinander. Und Unbesonnenheit kann der Grund sein zur Begrenzung. Wir kennen Beispiele aus der Bibel, wo Menschen besonnen handelten. Daniel war so ein Beispiel. Da kam einer, der militärischer Mann muss es gewesen sein, von dem König zu Daniel und sagte ihm, dass der König vorhat, alle Weisen des Landes zu töten. Warum? Der König hatte was geträumt. Das war dieser Traum mit dieser riesigen Figur und dann großer Stein auf die Figur zu und kracht gegen die Figur und die Figur fällt um. Mit dem Gold, Silber, Erz und so einem Ton unten am Ende. Genau, in Daniel könnt ihr die Geschichte nachlesen. Und Daniel, und der König sagte dann, so hat seine weisesten Leute zusammengerufen und hat gesagt, deutet mir den Traum. Und die sagten, ja, erzähl uns den Traum. Nee, sagt der König, ich will sicher sein, dass ihr wirklich weise seid. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe, dann weiß ich, dass ihr das richtig macht und dann will ich die Auslegung hören. Und sie sagten, das geht nicht, das kann kein Mensch. Die gerieten in Panik und der König in Wut, weil er wusste, irgendwie hat dieser Traum was zu sagen. Und dann befahl er, alle Weisen des Landes zu töten. Und so kam eben dieser Mann, dieses militärische Oberhaupt oder wer es war, zu Daniel und sagte ihm, was los ist. Daniel geht zum König und er bittet da erstmal um, ich glaube, ein paar Tage handelt sich da, 3 Tage, danke, um Aufschub und sagt, ich werde beten. Und Daniel bittet Gott und Gott zeigt ihm den Traum und Gott gibt ihm die Auslegung. Und Daniel geht zu dem König und legt ihm das aus. Er hat besonnen gehandelt. Er hat nicht gesagt, er hat nicht den Kopf verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er ist nicht kopflos plötzlich losgerannt und hat geguckt, wie komme ich hier weg oder ich versuche ihn zu überreden oder irgendwas. Er ging zu dem, von dem er wusste, der kann alles. Da ist Besonnenheit, da ist Kraft. Da ist Zuversicht und Hoffnung und da ist er hingegangen und hat dann eben das dem König sagen können, was den König dann weiterbrachte. Geistliche Tugend des Erkennens und der richtigen Handlungsweise zur richtigen Zeit von Gott her. Das ist Besonnenheit. Die geistliche Tugend des Erkennens und der richtigen Handlungsweise zur richtigen Zeit. In Sprüche gibt es den Bibelvers, wo Salomo sagt, ich habe den nicht vorher rausgesucht, die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Genau, die richtigen Worte zur richtigen Zeit sind wie silberne Äpfel, goldene Äpfel auf einem Silbertablett. So, und manchmal haben wir durchaus schon die richtigen Worte für andere parat, haben aber oft nicht die Besonnenheit, die richtige Zeit abzuwarten. Und das ist manchmal wirklich von größter Entscheidung, wie ein Konflikt ausgeht. Einfach die Wahrheit, ich habe die Wahrheit, ich habe es erkannt und dann hauen wir es raus und merken, das war tatsächlich, das geht nach hinten los. Aber es ist die Wahrheit und dann reitet man drauf rum. Und was am Ende passiert, ist oft nicht vom Geist Gottes geleitet. Deswegen, Besonnenheit ist auch geistliche Tugend des Erkennens der richtigen Handlungsweise zur richtigen Zeit von Gott her. Da ist ein Beispiel von Paulus vor dem Hohen Rat, in der Apostelgeschichte auch wieder nachzulesen. Da ist Paulus vor dem Hohen Rat und wird angeklagt und der hohe Priester sagt ihm, man soll ihn schlagen. Und Paulus wehrt sich und die werfen ihn vor, willst du den hohen Priester schmähen? Und Paulus, ganz besonnen und klug, wirklich klug, und das ist eine Klugheit, die, glaube ich, von Gott her kam. Er sagt zu den Pharisäern, dass er ein Sohn der Pharisäer ist. Aber er wusste, dass der Hohe Rat aus Sadduzäern und aus Pharisäern bestand. Die Sadduzäer, die leugnen, so war das damals, leugneten die Auferstehung. Und die Pharisäer glaubten aber dran. Und Paulus sagt, ruft dann in die Menge hinein, wo er geschlagen werden soll. Liebe Pharisäer, ich bin einer von euch, ich bin ein Sohn der Pharisäer und soll hier geschlagen werden wegen der Auferstehung, wegen des Glaubens daran. Und dann entstand ein Streit unter ihnen. Und der Streit kochte so sehr hoch, dass die römischen Beamten Sorge hatten, die würden jetzt Paulus zerreißen und ließen ihn abführen. Paulus kam gut aus der Nummer raus. Genauso ist da, also Apostelgeschichte 23 und 26 stehen diese Geschichten. Genauso ist Paulus vor dem Statthalter Festus und Felix, glaube ich. Und wo er dann auch wieder sagt, wo Gottes Geist ihm eben die richtigen Worte zu reden gibt und wo sie sagen, eigentlich hat dieser Mensch überhaupt nichts verbrochen, aber hätte er sich nicht auf den Kaiser berufen, so müssen wir ihn in Gefangenschaft halten und ihn zum Kaiser bringen. Und genau das war Gottes Plan mit Paulus. Und das war, was Paulus da beabsichtigte und erreichte, weil er besonnen handelte. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, steht in Titus 2, dass sie besonnen sein sollen. Also wir sollen besonnen sein. Jesus sagt, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Dieses Vertrauen dürfen wir haben. Ein Beispiel für Besonnenheit kommt auch von Jesus, wo Jesus sagt, da sind zwei Söhne, wo der Vater sagt zu beiden, geh da und dahin und tu dies und dies. Und der sagt, nee, tu ich nicht und geht weg. Und den anderen sagt er das auch. Aber der eine, da steht dann in der Bibel, ihn reute es. Und er sah ein, das war nicht gut und drehte sich um und tat es dann doch. Und das war der, der den Willen des Vaters tat. Darauf läuft die Geschichte hinaus. Da ist Besonnenheit im Spiel, das Richtige zu tun. Darum, meine geliebten Brüder, sagt Jakobus, seid jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und Paulus sagt, wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Und die Geistesgaben und der ganze Bereich der Prophetie ist alles durch den Geist Gottes, der mit uns ist. Wenn unser Gott mit uns ist, wer kann uns widerstehen? Das singen wir so oft. Und ich glaube, dieser Bibelvers zeigt uns, wie das im Detail passieren kann. Wir sehen Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das sind die Dinge, die mit uns sind und nicht Furcht. Und wann immer wir gerade in unserem Alltag unterwegs sind, wenn wir durch unser Leben gehen, wenn wir auf Nichtchristen treffen und wollen ihnen das Evangelium bringen, dann brauchen wir Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und Gottes Geist ist mit uns. Und wenn Angst da ist, dann dürfen wir uns darauf besinnen, dann dürfen wir ihn bitten und sagen, Gott sei mit uns. Wir sind so abhängig von ihm. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Danke, Jesus. Danke, Gott, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns bist. Dass du immer mit uns bist. Dass du morgen und übermorgen und so weiter jeden Tag da bist. Und danke, dass du es bist, der uns nicht Furcht gibt, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und wir wollen um Vergebung bitten, Vater, dass wir da, wo wir nicht auf deine Kraft geachtet haben, wo wir deine Kraft verleugnet haben, deiner Kraft nicht vertraut haben, da wollen wir um Vergebung bitten, deine Kraft wirken zu lassen in Zukunft. Wir wollen bitten, Vater, dass da, wo wir nicht liebevoll gehandelt haben, wo wir andere Dinge über deine Liebe gesetzt haben, Jesus. Darum wollen wir um Vergebung bitten, dass wir das nicht mehr tun. Wir wollen in Liebe gehen. Wir wollen mit deinem Geist in Liebe gehen und in Liebe handeln, uns nach deiner Liebe ausrichten, sie als Kompass nehmen und in Liebe gehen. Und Gott, bitte vergib uns, wo wir unbesonnen gehandelt haben, vorschnell gehandelt haben, gegen den gesunden Verstand gehandelt haben, gegen deine Erkenntnis gehandelt haben. Wir wollen besonnen mit dir gehen, Gott. Wir wollen deine Besonnenheit in unserem Leben, die Erkenntnisse deines Geistes, die Führung deines Geistes in unserem Alltag. Danke, Jesus, dass du es tust. Danke, Vater, dass du es tust, Heiliger Geist. Amen.